Das heißt nicht, wenn ich es zuführe, dass ich dann nicht mehr bilden kann. Mhm. Das ist ein unterstützender Faktor. Insgesamt ist es wichtig, dass wir, wenn wir solche Verwendungen machen und das einen Effekt gerade auf Langlebigkeit nehmen soll, es dementsprechend auch über eine Weile verwendet wird.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Longevity-Substanz Spermidin. Booster für Zellerneuerung und Gamechanger für ein längeres Leben. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Freunde, herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Wir haben hier in der Sprechstunde heute die Antworten auf eure vielen Fragen zum Thema Spermidin und eben natürlich auch zum Thema Longevity im Allgemeinen. Viele Fragen sind reingekommen über alle Kanäle, Instagram, Facebook, sogar über Twitter hat man uns geschrieben und über die Website. Und Matthias Baum und sein Team, ihr habt alle Fragen euch angeschaut und die wichtigsten jetzt mal mitgebracht hier in die Sprechstunde. Und wir wollen gucken, dass wir möglichst viele davon beantworten. Alle Fragen, die hier nicht im Podcast auftauchen, kriegen natürlich trotzdem eine Antwort schriftlich. Ist doch klar, ist doch Ehrensache. So, also erstmal Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Hast du heute schon deine Portion Spermidin zu dir genommen?
Nein, noch nicht. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich noch nüchtern bin. Wir müssen sagen, wir nehmen morgens auf und dementsprechend kommen wir, glaube ich, zu dem Thema gleich auch nochmal mit dazu.
Und nüchtern heißt jetzt nicht, dass du noch keinen Alkohol getrunken hast, sondern du hast tatsächlich noch gar keine Mahlzeit-Intus.
Das ist richtig, aber es ist auch richtig, dass ich noch kein Alkohol getrunken habe.
Super, also wir legen direkt los. Leute, ihr seht, die Stimmung ist mal wieder besser hier als die Leistung, ja? Nein, ganz im Ernst. Also es sind wirklich viele Fragen reingekommen und wir wollen gucken, dass wir euch möglichst umfänglich hier Antworten mitliefern können. Die erste Nachricht haben wir über Instagram bekommen, ohne Namen leider. Sie oder er schreiben, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe ein paar Fragen zu eurer Folge über Spermidin und Longevity und würde mich sehr über Antworten freuen. Meine erste Frage, könnt ihr ein bisschen genauer beschreiben, was im Körper passiert, wenn er mehr Spermidin, also zum Beispiel über die Supplementierung, zugeführt bekommt als über die normale Ernährung? So Matthias, was passiert am Körper?
Fangen wir gleich an. Also wenn wir uns nochmal zusammenfassend, für die, die die Hauptepisode noch nicht gehört haben, empfehle ich natürlich reinzuhören. Wenn wir uns nochmal die einzelnen Mechanismen anschauen, wir haben uns auf zellulärer Ebene das angeschaut, dann greife ich nochmal ein paar Aspekte raus. Erhöhter Autophagieprozess, das ist ja ein wichtiges Element, die gerade in Verbindung mit Spermidin stehen und auch im Kontext der Langlebigkeit. Verbesserte mitochondriale Funktion, entzündungshemmende Wirkung und Förderung der Proteinaufbauprozesse und Regulation der Proteinbildung, so könnte man sagen. Die einzelnen Mechanismen sind natürlich wieder versehen mit unterschiedlichen Auswirkungen, was dann im Detail passiert, nur zum Verständnis und auch, das ist ja auch der Ansatz, wenn ich also nicht nur spermidinreiche Lebensmittel konsumiere, wir haben sie aufgeführt, wo wir es quasi drin finden würden, wo wir Spermidin drin finden würden, sondern standardisiert eine gewisse Menge in Milligramm quasi pro Tag mit hinzuführen, dann ist der Grundgedanke, dass genau diese Prozesse verstärkt werden. Das heißt, mehr Spermidin, was ich über die Nahrung bzw. Supplementierung mit aufnehme, gelangt über den Darm in den Körperkreislauf, gelangt zu den einzelnen Zellen. Und das heißt, wir hätten eine Steigerung des Autophagieprozesses, Steigerung der mitochondrialen Funktion. Und wie funktioniert das nochmal bei den Mitochondrien? Es geht natürlich darum, dass Spermidin antioxidative Eigenschaften hat, zu viele freie Radikalen in der Zelle, in den Mitochondrien schädlich sein können, die Mitochondrien nicht mehr gut funktionieren. Wir haben über die entzündungshemmende Wirkung gesprochen, natürlich auch als unterstützende Substanz quasi Spermidin mit zu ergänzen. Und dementsprechend heißt es nicht, das möchte ich gleich direkt sagen, nicht viel hilft viel. Wenn wir uns die Studien dazu anschauen und auch die Menge, die pro Tag eigentlich konsumiert wird oder auch angewendet wird oder in den Studien verwendet wird, reden wir eigentlich typischerweise von Spannen zwischen 1 bis 6 Milligramm pro Tag. So, das ist ungefähr dieser Bereich. Das heißt nicht, dass man da sofort hingehen muss. Man kann mit einer geringeren Dosierung starten, schauen, wie man auch das Präparat verträgt oder die Spermidinmenge verträgt und dann quasi in der Kontinuität es quasi etwas steigern und dementsprechend sich auf einem bestimmten Niveau einpendeln. Das heißt dann wirklich, wenn mehr reinkommt, würden die Prozesse auch positiv mit unterstützt werden.
Frage von mir dazu, du sagst ganz klar, mehr hilft nicht mehr. Das heißt, der Körper kann auch nur eine bestimmte Menge zum Beispiel Spermidin aufnehmen und überhaupt verarbeiten. Der Rest wird einfach ausgeschieden, oder?
Nein, also dazu reicht die Datenlage noch nicht aus. Es gibt in unterschiedliche Richtungen, wer sich dann auch nochmal in der Tiefe damit befassen möchte, auch Hochdosisanwendungen und auch immer wieder die Frage, kommt es denn genau jetzt in die Zelle rein? Also, oder wie wird es aufgenommen? Wie kommt es rein? Wir haben über die Transportwege und so weiter ja etwas angefangen zu sprechen. Das ist noch nicht final erforscht. Ich möchte nicht sagen, dass es grundsätzlich schädlich wäre. Aber wir reden hier natürlich von einem zugelassenen Novel Food. Wir haben über die EFSA gesprochen. Mhm. Und die Frage ist, welchen Dosierungsbereich verwendet man? Und es ist auch immer die Frage, viel hilft viel, ist gerne so eine Idee, so okay, wenn ich doch hier jetzt Autophagie fördernde Prozesse habe und das möchte ich mit unterstützen, dann nehme ich noch mehr mit dazu. In der allgemeinen Angabe würde ich mich daran orientieren, wie es auch in der Dosierung empfohlen ist.
Prima. So, hier kommt direkt die nächste Frage. In der Podcast-Folge über Spermidin erzählt ihr, dass es in Verbindung mit Fasten sinnvoll ist, Spermidin einzunehmen. Ich selbst mache seit fast einem Jahr intermittierendes Fasten. Da man Spermidin mit der Nahrung aufnehmen sollte, frage ich mich, ob es trotzdem besser in der Fastenzeit, also morgens bei mir, oder ob es besser zur ersten Mahlzeit, in Klammern bei mir ist es das Mittagessen, wäre, Spermidin einzunehmen. Was können wir dazu sagen?
Genau, ich hatte diesen Punkt nochmal erwähnt, weil beide Prozesse, sowohl Spermidin auf zellulärer Ebene den Autophagieprozess mit anstößt und das intermittierende Fasten ja quasi oder Fasten grundsätzlich natürlich auch den Prozess des Katabolen, des abbauenden Prozesses und dementsprechend der Zellreinigung mit als Funktion oder Effekt letztendlich mit aufführt. Und die Kombination wäre durchaus sinnvoll und denkbar. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich Spermidin auf nüchternen Magen einnehme, deswegen muss man das sich nochmal überlegen, haben wir eventuell in der Absorption, also das, was dann wirklich aufgenommen werden kann, eine deutlich geringere Menge, weshalb es in der Kombination mit einer Mahlzeit sinnvoller ist. Bedeutet, kann gerne parallel stattfinden und man könnte beispielsweise jetzt in diesem Beispiel sagen, okay, wenn ich ein intermittierendes Fasten mit dem morgendlichen Ausfall einer Mahlzeit habe oder das Weglassen einer Mahlzeit und mittags meine erste Mahlzeit ist, dementsprechend Spermidin dann dort mit einzubauen, um auch wirklich die Verfügbarkeit auch mit zu unterstützen und zu verbessern. Beides die gleichen Prozesse, heißt nicht, dass ich es parallel sofort tun muss.
Ganz klare Aussage von unserem Experten. Die nächste Frage hier in der Sprechstunde, die wir gerne beantworten wollen. Kann es sein, dass man weniger Hunger hat, wenn man Spermidin regelmäßig einnimmt, weil der Körper besser auf Reserven zurückgreifen kann? Das ist interessant.
Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Vorneweg, also lasst uns in dem theoretischen Konstrukt bleiben, wenn Spermidin einen Impact hat auf die mitochondriale Funktion oder dementsprechend auf die Energieproduktion. Und grundsätzlich es dann im Verlauf mit beiträgt, eine Optimierung der Energieproduktion zu verbessern letztendlich. Das heißt, dass aus Reserven mehr Energie gewonnen werden kann. Wenn wir über mitochondriale Funktion sprechen, reden wir ja nicht nur über die Verstoffwechselung von Glucose bzw. Laktat, sondern eben auch von Fett und Aminosäuren, die quasi dort eingespeist werden können. Alles in Verbindung mit Sauerstoff. Wenn das besser funktioniert, wären Energiemangelsituationen eher nicht so spürbar, was gegebenenfalls einen Kontext zum Hunger haben könnte und natürlich auch zur Organfunktion nehmen kann und im gewissen Hinblick vielleicht auch einen Effekt auf Energieverfügbarkeit und Stabilisierung auch des Blutzucker- und Insulinstoffwechsels vielleicht ein Punkt, und ich sage beabsichtigt vielleicht, weil wir haben nochmal nachgeschaut, das abschließend jetzt dann genauso zu beschreiben, also von dem, was wir bisher wissen, über die Theorie müsste es noch mehr Forschung in dem Bereich geben und es gibt jetzt keinen klaren Zusammenhang oder keine klare Untersuchung, wo man sagt, okay, Verwendung von Spermidin reduziert den Hunger oder das Hungergefühl.
Nächste Frage, ab welchem Alter würdet ihr die Einnahme von Spermidin grundsätzlich empfehlen?
Auch eine gute Frage. Und da ist ein wichtiger Punkt, den man regulatorisch beantworten muss, sprich auch hier wieder die Europäische Lebensmittelbehörde quasi mit ins Boot zu holen. Was ist deren Einschätzung dazu? Schauen wir auf die Datenlage, schauen wir auf das, wie Studien durchgeführt werden und haben den Bezugspunkt zum Thema Autophagie und Zellerneuerung und Langlebigkeit, dann sehen wir typischerweise eher im höheren Erwachsenenalter 40 bis 50 oder auch darüber hinaus, dass Spermidin eher eingesetzt wird. Also das sind eher so die Gruppen, an denen bisher geforscht wird. Schauen wir mit Blick in den präventiven Charakter und dementsprechend auch es längerfristig umzusetzen. Wir hatten in der Hauptfolge über Brian Johnson gesprochen, der jetzt nicht typischerweise in dieser Altersgruppe ist und auch höhere Mengen Spermidin auch mit verwendet, der es aber längerfristig einnimmt. Das heißt, er beginnt natürlich auch in jüngeren Lebensjahren, also chronologisch gesehen, durchaus eine Überlegung, dass auch jüngere Erwachsene ab dem mittleren Alter quasi mit der Verwendung von Spermidin beginnen. Mit der Frage, mit dem Blick drauf, sollen Kinder oder Kleinkinder das verwenden, bin ich immer auch etwas zurückhaltend. Es gibt klare Bewertungen, was das Risikoprofil angeht und die Dosierung, die ich eben schon mal so genannt habe, zwischen 1 bis 6 Milligramm. Da sind auch nicht wirklich bisher Nebenwirkungen festgestellt worden. Würde oder muss es sein, dass ein Kind quasi das verwendet, nicht unbedingt, und die klare Freigabe irgendwie, macht das mal auf jeden Fall, gibt das mal deinen Kindern, würde ich dementsprechend auch nicht sehen. Wenn es medizinische Indikationen gibt oder Ansätze oder wir eben auch genau erkennen, dass die benannten Prozesse bei Kindern, Energieproduktion und so weiter nicht funktionieren, dann kann man durchaus drüber nachdenken. Das würde ich aber eher der therapeutischen oder ärztlichen Hand überlassen, um da eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Es gibt keine klare Gegenempfehlung, dass Kinder es nicht nehmen können, aber es gibt einfach zu wenig Datenlage dazu und dementsprechend eher nicht. Und wenn es aus einer artgerecht regulatorischen Perspektive zu betrachten ist, dann muss man sagen, nein, ist für Erwachsene gedacht.
Okay, klare Antwort auch hier. Die nächste Frage. Ich nehme das Omega-3 und Metabol von artgerecht jeweils zum Mittagessen ein. Spricht etwas gegen die gleichzeitige Einnahme aller Supplements?
Also wenn wir diese Dreierkombination sehen, Omega-3-Fettsäuren, fettlöslich oder Fettsäuren und dementsprechend gerne auch in Kombination mit einer fettreichen Mahlzeit. Über Spermidin haben wir gerade schon gesprochen. Da macht es Sinn, es mit einer Mahlzeit zu kombinieren, um die Aufnahme quasi mit zu verbessern. Bei Metabol, ein Präparat, was es ja so aktuell auch nicht mehr zu kaufen gibt, aber die Kombination aus Grüntee-Katechin gepaart mit Capsaicinoiden, gepaart mit Cholin. Diese Kombination spricht auch nichts dagegen, das gemeinsam quasi mit zu verwenden. Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur keine beschriebenen Wechselwirkungen mit Spermidin, wo es auf jeden Fall sich gegenseitig aufheben würde. Und den Grundgedanken synergetischer Effekte mit in die Supplementierung mit einzubauen, finde ich persönlich sehr sinnvoll und spannend. Das heißt, wenn wir ähnliche Wirkmechanismen finden oder stützen wollten, Entzündungsregulation oder antientzündliche Effekte, antioxidative Effekte, das natürlich auch mit anderen Präparaten oder Inhaltsstoffen zu kombinieren. Durchaus Sinn und gegen diese Dreierkombination spricht definitiv nichts.
Super, also keine Probleme, durchaus auch mehrere Supplements gleichzeitig einnehmbar. Ich sag mal so, es ist ja auch im Grunde bei Nahrungsergänzungsmitteln, wir finden diese Stoffe ja eben häufig auch in einer natürlichen Form in der Nahrung. Und da fragen wir auch nicht irgendwie, kann ich das Gemüse und das Kraut und das gleichzeitig essen? Also eigentlich stellt sich diese Frage kaum, oder?
Nein, also es hat, Spermidin ist dafür gerade ein schönes Beispiel, weil es eben Einfluss nimmt, wie gut es dann aufgenommen wird. Mhm. Und die wesentliche Frage, und das haben wir bei Ernährung ja genauso, wir haben immer den Blickwinkel eines Lebensmittels und sagen, da ist doch so viel von XY drin und dementsprechend sollte ich das gut und häufig und viel konsumieren oder sollte es in meinen Ernährungsplan mit einbauen. Aber die Frage ist nachher, ist dein Stoffwechsel in der Lage, das passend aufzuspalten und dementsprechend auch in den Anteilen aufzunehmen? Und es gibt durchaus auch in der Natur, in natürlichen Lebensmitteln, Kombinationen, die gegenseitig die Aufnahme von anderen Mineralstoffen beispielsweise verhindern können oder die Enzymaktivität mit beeinflussen und so weiter und so fort. Da gibt es eine Vielzahl und von daher lohnt es sich schon drauf zu schauen. Aber ich stimme dir zu, den größten Teil würde ich im Kontext mit der Nahrung in Verbindung sehen. Mhm. Es sei denn, es gibt eben, und das sind so Einzelthemen, Einzelbereiche wie Eisenhaushalt, Eisen und Lactoferrin eben nüchtern zu verwenden. Aber auch hier hat gerade der Lactoferrinbezug ja auch einen Hintergrund, weil man eben sagt, wenn eine große Menge Speise noch mit dabei ist und viel Magensäure produziert wird, dann wird unter Umständen dieses Protein auch vermehrt aufgespalten und es kann dann seine Arbeit so nicht mehr verrichten. Bei Eisen wissen wir, Konkurrenz um die gleichen Rezeptorwege und dementsprechend in Kombination mit anderen Mikronährstoffen schwierig, dass es dann aufgenommen werden kann, im Darm beispielsweise. Und so kann man und sollte man schon drauf schauen, aber nochmal, diese Kombination passt durchaus.
Spannend, da sollten wir vielleicht auch mal eine eigene Folge zu machen, so Lebensmittelkreuzungen sozusagen. Ich erinnere mich, wir hatten auch mal in einer Folge gesprochen, dass zum Beispiel Kaffee und Milch eigentlich überhaupt nicht gut zueinander passen und dass das keine gute Kombination ist, obwohl Millionen Menschen jeden Tag Milch in Kaffee trinken. Aber das ist doch spannend. Da können wir vielleicht mal drüber nachdenken, Matthias, ob wir wirklich mal eine Lebensmittelfolge machen und sozusagen Lebensmittelpaarungen finden, die wir besser umgehen sollten. Finde ich ein spannendes Thema. Lass uns hier einen kurzen Break machen und über das neue Supplement Spermidin von Artgerecht sprechen. Dieses natürliche Polyamin ist der Booster für deine Zellerneuerung. Spermidin ist in allen lebenden Zellen zu finden und hat bereits in den frühesten Stadien unserer Evolution eine entscheidende Rolle gespielt. Wissenschaftliche Untersuchungen und Studien zeigen, dass Spermidin Zellteilungsprozesse regulieren kann und Zellerneuerung begünstigt. Es unterstützt unseren Körper also bei Autophagieprozessen oder vereinfacht gesagt beim Bereinigen unserer Zellen. Die Formulierung von Artgerecht basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und enthält neben Premium-Spermidin auch Zink und Vitamin B1. Diese unterstützen zusätzlich den Energiestoffwechsel unserer Zellen und schützen vor oxidativem Stress. Und es ist das weltweit einzige Spermidin mit EFSA-Zulassung. EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Es erfüllt damit also alle Kriterien der Novel Food Verordnung der EU. Probier es doch einfach selbst aus. Überzeuge dich von der Qualität und Reinheit dieses Produkts. Bestell dir eine Packung Spermidin, da sind 60 Kapseln drin, das reicht für einen ganzen Monat. Und für unsere Health Nerds Community gibt es einen speziellen Code, mit dem du einmalig 15% Rabatt auf deine Bestellung Spermidin bekommst. Der Code Spermidin15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben. Spermidin15. Alle Infos dazu auch noch einmal in unseren Podcast-Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Anni hat uns geschrieben per Instagram Direct Message. Liebes Artgerecht-Team, vielen Dank für die wieder sehr interessante Podcast-Folge über Spermidin. Die Frage, die sich mir stellt, kann ich das Artgerecht-Spermidin auch dann nehmen, wenn ich unter Zöliakie oder extremer Glutenunverträglichkeit leide, da es ja aus Weizenkeimen hergestellt wird? Ich weiß, dass Weizenkeimöl wiederum glutenfrei sein soll, aber wie verhält es sich bei dem daraus gewonnenen Spermidin? Vielen Dank für eure Hilfe, liebe Grüße aus Hannover, Anni. Zöliakie, was ist das genau für die, die es nicht wissen? Ich zum Beispiel weiß es nicht.
Du weißt es nicht. Zöliakie ist ein autoimmuner Prozess, der mit einer Zottenatrophie im Dünndarm einhergeht. Und ausgelöst oder ein auslösender Faktor ist vor allen Dingen das pflanzliche Eiweiß Gluten und die Abbauprodukte davon und die immunologische Reaktion. Das Immunsystem reagiert mit Antikörpern und sorgt für viele Entzündungen. Und viele Entzündungen heißt, Gewebe geht kaputt, Regeneration kann nicht gut stattfinden. Und die Zotten, die Teile im Dünndarm, die quasi der Aufnahmeweg sind, die gehen kaputt, sie atrophieren. Und dementsprechend können Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen werden. Und es ist eine Erkrankung, die typischerweise in jüngeren Jahren festgestellt wird. Und das Thema der Glutenunverträglichkeit geht häufig mit einher. Eine Glutenunverträglichkeit halte ich für häufig bei vielen Menschen, die das auch beschreiben, im Selbstreport. Und dafür muss es kein klarer immunologischer Prozess sein, aber vielleicht auch ein gewisser Teil von Entzündung, der damit ausgelöst wird. Zöliakie ist eigentlich eine typische Erkrankung, die im Kindesalter festgestellt wird, weil man sich fragt, warum nicht zugenommen werden kann, Verdauungsprobleme bestehen und so weiter und so fort. Und dann ist das unter Umständen der Punkt. Und es gibt natürlich schon einige, die ein Problem auch mit Zöliakie im Speziellen haben und dementsprechend eine lebenslange, so ist die Empfehlung, glutenfreie Ernährung durchführen sollten, damit eben nicht das Immunsystem noch mal mehr getriggert wird und es noch mehr zum Abbau dieses Gewebes kommt im Dünndarm und dementsprechend das mit beeinflusst werden kann. Das ist dann die typischerweise auch die Therapie. Und auf Annis Frage an der Stelle zu antworten, Spermidin wird aus Weizenkeim gewonnen und es ist auch noch mal mit aufgeführt. Ich bin froh, dass diese Frage kommt. Und ich habe auch über den Ursprungsort gesagt, so Weizenkeim ist eigentlich nicht die Quelle, wenn man es jetzt aus, sag ich mal, philosophischen Perspektive für artgerecht raus betrachtet, nicht die optimale Quelle. Aber es enthält Gluten. So, und das muss man ganz klar sagen und sollte man auch wissen. Jetzt kann man drüber diskutieren und sprechen, was ist mit einer Glutenunverträglichkeit. Und wenn wir natürlich auf eine Kapsel schauen und in der Tagesdosierung insgesamt 1300 Milligramm Weizenkeimextrakt haben und nicht nur isoliert aus dem Öl, also aber schon einen gewissen Glutengehalt mit dabei haben, ist das kombinierbar mit einer Glutenunverträglichkeit? Sollte man therapeutisch gerade die Empfehlung haben, komplett auf Gluten zu verzichten, dann auf jeden Fall nicht. Man kann sicherlich auch probieren, ob es für einen passend ist in diesen Dosierungsmengen. Wir haben das Thema gerne auch bei Lactoferrin in Kombination mit der Frage, gibt es Unverträglichkeiten wie eine Laktoseunverträglichkeit oder auch eine Laktoseintoleranz. Da würden wir ja sagen, ist gar kein Problem, weil es laktosefrei ist. Gibt es eine Milcheiweißunverträglichkeit, dann muss man aufpassen. Gibt es eine Allergie, dann auf jeden Fall nicht. Hier gibt es natürlich gewisse Nuancen. Menschen, die davon betroffen sind, wissen das eigentlich auch, wie stark sie das auch reduzieren müssen. Das ist der Grund, warum bei allergischen Reaktionen gerne auch bei Produkten kann Spuren von Erdnüssen, Soja und Ähnlichem enthalten, weil auch diese Spuren schon zu starken immunologischen Reaktionen führen können. Und da würde ich eine Unterscheidung machen zwischen, hängt das zusammen, und jetzt gehe ich wieder zurück zu der Zöliakie als Autoimmunprozess, wo es extrem wichtig ist, Gluten komplett rauszunehmen, zu einer Unverträglichkeit, die wie auch immer in der Diagnostik stattgefunden hat oder vielleicht einfach die Empfehlung ist, ich fühle mich besser ohne Gluten. Und dann kann man schon überlegen, kann ich eine gewisse Menge mir quasi zuführen, weil, muss man dann ehrlich sein, auch Menschen mit einer Unverträglichkeit gegenüber Gluten erfahren das, stellen ihre Ernährung um, fallen dann häufig wieder in das alte Muster zurück, Symptome fangen wieder an, aber das alte Muster besteht dann natürlich auch aus höherem Konsum von Gluten. So. Es ist eine Abwägungsfrage, aber wichtig zu erwähnen, es enthält Gluten und dementsprechend muss an den passenden Punkten drauf geachtet werden.
Matthias, die nächste Frage, die uns erreicht hat, kommt von Sabrina. Die hat uns geschrieben bei Facebook. Sabrina, vielen Dank für deine Nachricht. Erstmal hat sie uns sehr, sehr lang gelobt. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Sie schreibt, sie hört jede Woche die Health Nerds und ist großer Fan und hat schon viel gelernt. Das freut uns natürlich sehr. Jetzt ihre Frage. Gibt es zu Spermidin Langzeitstudien, was die Wirkung und vor allem, was mich interessiert, was die Sicherheit von diesem Supplement angeht? Vielen Dank und liebe Grüße. Ich bin gespannt auf eure Antwort. Was können wir mitgeben?
Nochmal auch zusammenfassend, die bisherigen Studien zu Spermidin, insbesondere wenn wir über dieses Thema Anti-Aging, Longevity, diese Eigenschaften sprechen und wir die dazugehörigen Wirkmechanismen haben, die wurden auch schon mal in vitro, also außerhalb eines lebenden Objektes, dann wie gesagt in vivo Tierstudien, die gemacht wurden, klinische Studien, also Humanstudien, die gemacht worden sind. Und quasi daraus diese gesundheitlichen positiven Effekte mit abzuleiten. Die laufen natürlich nicht über einen Langzeiteffekt. Das Thema Langzeitstudien ist etwas, ich glaube, wir sind uns im allgemeinen Gebrauch dann sehr einig davon, was dann Langzeit bedeuten würde. Also im besten über 10, 20 Jahre in der Verwendung. Und da muss man klar sagen, die Studienlage gibt es nicht. Also die ist bis dato nicht bekannt oder nicht durchgeführt, dass man wirklich schaut, über einen längeren Zeitverlauf immer wieder auch zu überprüfen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das kann ein wissenschaftliches Interesse daran sein. Das kann ein Thema der Machbarkeit sein, der Kontinuität, wie bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Das heißt, eigentlich bewegt sich der Studienteil hauptsächlich in kurzfristigen klinischen Studien. Das Thema der Sicherheit und der Anwendung, dementsprechend gibt es keine klare Datenlage und dementsprechend auch keine klare Empfehlung, was passiert, wenn ich das längerfristig verwende. Es gibt aber, wie gesagt, Sicherheitseinstufung, dass man es verwenden kann, bei, wie gesagt, diesen angegebenen Milligrammmengen von 1 bis 6 Milligramm, was typischerweise in Studien mit verwendet worden ist. Nebenwirkungen, Sicherheit, Risiken, die vielleicht bestehen, bisher ist in der Datenlage, die existiert und die so systematisch, wie wir sie durchgehen konnten, noch keine schwerwiegenden Nebenwirkungen irgendwie in die Richtung von der längeren Anwendung oder auch der Anwendung grundsätzlich von Spermidin festgestellt worden, unabhängig jetzt der Punkte der Nebenwirkungen, die wir gerade bezogen auf den Magen-Darm-Trakt vielleicht schon angesprochen haben und ein Thema mit in Verbindung mit Gluten, aber es wäre natürlich im Studiendesign schon ein Ausschlusskriterium, dass das überhaupt mit aufgeführt werden würde. Und das Thema, weil ich eben sagte, viel hilft viel, ganz zu Beginn sagte ich das, dass extrem hohe Dosierungen theoretisch natürlich schon mit einem gewissen Risiko und auch Nebenwirkungen verbunden sein könnten, bezogen auf den Verdauungstrakt. Denn da sind wir hauptsächlich eher, ich nehme es oral auf und dann sind wir vor allen Dingen erstmal im Verdauungstrakt. Und dementsprechend sollte man den groben Empfehlungen folgen, beziehungsweise dann mit Therapeut oder Arzt vielleicht nochmal eine andere Dosierung mit absprechen, wenn das nochmal mit ein Thema ist. Aber grundsätzlich ist es als sicher in der Supplementierung eingestuft. Langzeitstudien im Sinne von über viele Jahre prospektiv sich das Ganze zu betrachten, das gibt es nicht.
Okay, klare Aussage von Matthias, aber wir müssen an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, oder ich will es nochmal anbringen, wir hatten in unserer Hauptfolge über Brian Johnson gesprochen, Matthias, über diesen krassen Unternehmer aus den USA, der also ein ganzes Ärzte- und Expertenteam engagiert hat, wohl über 30 Leute, die nichts anderes machen, als zu gucken, was muss er an Supplements und an sonstigen Interventionen machen und einnehmen, um seine biologische Uhr rückwärts zu drehen. Falls ihr die Hauptfolge nicht gehört habt, das ist schon sehr spannend, was der Typ macht. Und der nimmt eben auch Spermidin ein, regelmäßig jeden Morgen, und er schwört drauf. Also es wird auch in seinen Aussagen und in den Dingen, die man lesen kann, immer wieder Spermidin dort genannt. Insofern auch dieser Typ, der also wie gesagt die Besten der Besten der Besten engagiert hat, um seine Mission zu erfüllen, seine biologische Uhr von Mitte 40 wieder zurückzudrehen auf einen 18-Jährigen. Das wird er nicht ohne Grund machen und der wird sich da, denke ich, auch relativ sicher sein, dass das funktioniert, beziehungsweise dass das eben unbedenklich ist. Insofern, Langzeitstudien hast du gut erklärt. Es gibt einfach noch nicht so lange diesen Wirkstoff oder diese Erkenntnis darüber, was Spermidin im Körper macht.
Ja, und die Anwendung dazu auch.
Die Anwendung eben,
ja. Und auch den Nutzen und die Sinnhaftigkeit. Also es ist ehrlicherweise auch die Idee, und deswegen sagte ich, wir alle haben irgendwie eine Vorstellung, was Langzeitauswirkungen bedeutet. Ich erinnere an Zeiten, vielleicht nochmal ein Thema, was ich jetzt vielleicht nicht nochmal aufmachen sollte, aber das Thema, wenn wir über Langzeitfolgen von Impfwirkstoffen oder Ähnlichem diskutieren, wo auch immer der Grundgedanke ist, ja, Langzeit, dann mich interessiert ja, was die nächsten Jahre passiert. Wir haben vielleicht Auswirkungen oder wir haben ein Thema, aber es ist nicht Teil der Studien gewesen, weil Langzeiteffekt sich eben auf Wochen oder Ähnliches bezieht. Und von daher ist es eine Frage der Formulierung. So habe ich die Frage eben auch verstanden, im Sinne von Langzeiteffekte, Nebenwirkungen, und entsteht dadurch vielleicht ein Risiko durch. Ich bin eher, und dann komme ich auch eher von der Theorie, wenn es als sicher eingestuft ist, spricht prinzipiell auch nichts gegen die Verwendung. Es gibt keine Erschöpfung im System. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Spermidin selbst gebildet werden kann. Das heißt nicht, wenn ich es zuführe, dass ich dann nicht mehr bilden kann. Es ist ein unterstützender Faktor. Und abschließend vielleicht an der Stelle, insgesamt ist es wichtig, dass wir, wenn wir solche Verwendungen machen und das einen Effekt gerade auf Langlebigkeit nehmen soll, es dementsprechend auch über eine Weile verwendet wird, bis ich dann irgendetwas nachweisen kann. Und wenn ich in mir einen Messpunkt dazu suche und sage, ich will mal wissen, ob das einen Impact auf mein biologisches Alter nimmt, dann muss ich es halt konsequent verwenden. Und dann kann man nach einer bestimmten Zeit, wir haben darüber gesprochen, es gibt unterschiedliche Testmöglichkeiten oder auch Kombinationen daraus, dann kann ich schauen, ob das einen Einfluss darauf nimmt. Als einzige Intervention, ne? Also ich bestimme mein biologisches Alter, ich interveniere für mich selbst mit Spermidin und teste das dann irgendwann nochmal nach und dann könnte man schauen, hat es dann einen Effekt genommen oder nicht. Aber diesen Zeitraum muss ich mindestens mal abdecken, von der einen bis zur nächsten Messung, oder Langlebigkeit im Sinne von, ich muss es wirklich ein Leben lang verwenden.
Forever young, ewig jung, das Altern aufhalten oder zumindest deutlich verlangsamen. Darüber haben wir gesprochen hier in der Sprechstunde mit euren Fragen. Ganz herzlichen Dank dafür. Leute, wenn ihr die Hauptfolge noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt, hört nochmal rein und scrollt in unserer Library gerne auch ein bisschen runter. Wir hatten vor einiger Zeit mit Matthias ein spannendes Gedankenexperiment gemacht, wo wir versucht haben, die Frage zu klären, wie schafft ein Mensch es, 150 Jahre alt zu werden? Was muss von Geburt bis zum Tod passieren, bestenfalls, um dieses gigantische Alter zu erreichen? Wir haben damals schon festgestellt, es geht eigentlich schon vor der Geburt los. Es hat natürlich auch was mit der Genetik der Eltern, der DNA der Eltern zu tun und der Großeltern und Großgroßeltern. Also spannende Folge, hört euch das gerne nochmal an, wenn euch das Thema Langlebigkeit, Longevity interessiert. Auch da geben wir nochmal viele Tipps, was wir alle persönlich tun können, um dem Ziel, gesund alt zu werden, ob es dann 150 Jahre werden oder vielleicht ein paar weniger, aber wie wir diesem Ziel näher kommen können, und es lohnt sich definitiv, diese Folge auch nochmal anzuhören. Matthias, ganz herzlichen Dank an dich und deine Kollegen von Artgerecht für euer Wissen. Leute, nächsten Donnerstag gibt's eine neue Folge. Wir ziehen den Sommer natürlich knallhart durch. Also, wenn ihr vielleicht irgendwo im Urlaub seid, am Strand liegt und den Podcast hört, genießt es, macht euch eine schöne Zeit, macht euch locker und denkt dran, Donnerstag ist Health Nerds Tag. Bis dahin, liebe Grüße und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.